Das Thema Wasser hat uns ja gerade in den letzten Wochen massiv beschäftigt, weil Wasser ist bei uns nicht immer zur ausreichenden Menge da. Entweder es ist zu viel, dann haben wir Hochwasser oder Sturzfluten, oder es ist zu wenig, gerade im Sommer, wenn wir Dürren haben. Und gerade jetzt muss man halt feststellen, gerade im letzten Winter hat es ja auch zu wenig geschneit, dass unsere Grundwasserstände massiv abgesunken sind und fast in ganz Bayern zu wenig Wasser sich neu gebildet hat. Also das Grundwasser ist das Wasser, auf das wir zugreifen, um Trinkwasser daraus zu machen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Die Welt ein bisschen besser machen. Mein Name ist Kerstin Zelina und ich freue mich, dass ihr euch auch diese Folge wieder heruntergeladen habt und mit dabei seid bei meinem Gespräch mit meiner Kollegin Rosi Steinberger aus dem Bayerischen Landtag. Herzlich willkommen, Rosi.
Ja, danke für die Einladung, Kerstin.
Für die, die unseren Podcast noch nie gehört haben, hier eine kurze Erklärung. Rosi und ich sind beide Abgeordnete der Grünen Landtagsfraktion seit knapp 10 Jahren. Und Rosi ist eine dieser tollen Frauen, die ich als Politikerin kennengelernt habe, die mit Herzblut und Witz und Verstand konsequent ihre Ziele verfolgen. In der Heimatregion genauso wie in ganz Bayern. Und Rosi ist definitiv einer der Menschen, die die Welt ein bisschen besser machen. Und das ist, wie ihr wisst, ja auch der Titel unseres Podcasts. Und nach diesen Menschen suche ich und die will ich euch im Gespräch vorstellen. Und heute eben unsere Rosi Steinberger. Rosi, du kommst aus Niederbayern. Du hast Agrarwissenschaften in Weihenstephan studiert und da auch als wissenschaftliche Mitarbeiterin gearbeitet. Und das Studium der Agrarwissenschaften dort ist jetzt 40 Jahre her. Was war denn damals anders? Und warst du da nicht alleine unter ganz vielen Männern? Ich kann mir gar nicht so vorstellen, wie das damals war.
Naja, ganz alleine war ich nicht. Ich glaube, es waren ungefähr 20 Frauen in diesem Studium.
Doch, ja.
Ja, es hat damals schon angefangen, dass die Frauen auch solche technischen Studiengänge gemacht haben, was ich ja persönlich sehr schön finde. Es war aber trotzdem ein anderes Studieren, als es heute ist. Und ich habe vor kurzem darüber nachgedacht, dass wir uns damals sehr engagiert haben in Studentenkreisen, weil wir ökologischen Landbau gerne als Studienfach gehabt hätten. Und da sind wir aber an eine Mauer gerannt, weil die damaligen Professoren, und es waren glaube ich nur Männer, damals gesagt haben, naja, dieser Ökolandbau, das ist eine Nische, das braucht man keinen extra Studiengang. Das unterrichten wir so nebenbei, weil das ist eigentlich nicht so wirklich wichtig und haben das so richtig abgetan, als was wieder verschwinden wird.
Das hat deinen Widerspruch hervorgerufen, oder?
Ja, das ist schon immer eine Eigenschaft von mir gewesen, dass ja. Ich mich dann engagiert habe und gesagt habe, naja, so geht's nicht und habe da versucht, was zu verändern. Damals hat es aber noch nicht geglückt. Es hat noch einige Jahrzehnte gedauert, bis man es tatsächlich studieren konnte.
Ja, auch in Weihenstephan jetzt?
Auch in Weihenstephan.
Ja. Ah, cool. Und wenn ich Thema Agrarwissenschaften überlege, da geht es ja auch um Tierhaltung. Also da gibt es aber ja auch immer wieder Berichte, die lassen jeden empfindsamen Menschen einfach sprachlos zurück. Also wir hatten im Landtag zusammen das Thema, wenn trächtige Kühe über 5000 Kilometer im LKW nach Usbekistan gebracht werden. Und auf schwankendem Boden, das ist eine Tortur für die Tiere. Was kann man denn bei sowas machen? Und hat sich da irgendwas verbessert in den letzten Jahren?
Ja, das ist eine ganz grauslige Vorstellung und wir hatten ein Fachgespräch bei uns in der Grünen Fraktion, wo Tierärztinnen, die so einen Transport mal begleitet haben, uns auch Bilder gezeigt haben und das war wirklich ganz furchtbar, weil teilweise gab es überhaupt keine Stationen, wo man die Tiere abgeladen hat, sondern die mussten dann wirklich über Nacht auf diesem Anhänger bleiben. Es gab auch nichts zum Trinken und nichts zum Fressen. Im Grunde ist es so, dass es eine EU-Angelegenheit ist, also es gibt eine Transportverordnung, weil ja diese Tiere quasi außerhalb der Europäischen Union transportiert werden müssen. Es gab da auch eine Anhörung im Europaparlament und es war eigentlich für alle klar, dass sich da was ändern muss. Das sind jetzt unsere Kolleginnen auch im Europaparlament dran, aber soweit ich weiß, ist da noch nichts passiert. Aber letztendlich sind es ja zum Teil bayerische Tiere, die in diese Länder transportiert werden. Und da könnte man auch bei uns was machen. Es ist ja bei so einem Geschäft, gehören immer zwei dazu. Einer, der es kauft und einer, der es verkauft. Und da sind unsere bayerischen Zuchtverbände oft ganz groß mit dabei, ihre eigenen Tiere zu exportieren. Und da denke ich mir, da müssen wir schon an die Selbstverantwortung dieser Zuchtverbände appellieren, dass sie das nicht mehr machen, weil momentan gibt es auch noch einen Kniff, wie man das umgehen kann, indem man nämlich innerhalb Europas die Tiere transportiert, und dafür gibt es eine Genehmigung. Wenn dieser Endbahnhof quasi, wo die Tiere abgeladen werden, in Ungarn ist, dann ist praktisch für unsere Zuchtverbände aus und die Genehmigung innerhalb Europas ist ja in Ordnung. Plus, dass sie dann einen Tag dort bleiben und am nächsten Tag weiter transportiert werden, das weiß man. Und trotzdem wird das gemacht. Also die Zuchtverbände mal wirklich auf die Finger schauen, dass sie das nicht mehr weitermachen und appellieren, das wäre jetzt mal der erste Weg.
Ich finde da es auch immer spannend, dass es immer noch diese Unterscheidung gibt in Nutztiere und andere Tiere. Und wenn ich überlege, ein Wissenschaftsfeld, wo extrem viele Fortschritte gemacht wurden, eine neue Entdeckung in den letzten Jahren war, die kognitiven Fähigkeiten von Tieren. Also, und zwar nicht nur Affen. Du kannst in wirklich kleine Tiere gehen, was die kognitiv hinkriegen, hat man vor 20, 30 Jahren nicht erwartet. Und jetzt kommt man drauf, dass selbst Meerschweinchen ganz andere Verhaltensweisen und ganz andere kognitive Fähigkeiten haben, als man je erwartet hat. Und trotzdem unterscheidet man immer noch so in Nutztiere, die ja nicht viel wert sind, und andere Tiere, mit denen man kuschelt, da wird mir immer irgendwie ganz anders.
Ja, aber wir haben uns quasi an diese Betrachtungsweise gewöhnt. Nutztiere, die hat man ja, also wenn ich da an meine Großeltern denke, da hat man sich überhaupt keine Gedanken darüber gemacht, dass jetzt ein Tier zum Beispiel den ganzen Tag oder eigentlich sein ganzes Leben angebunden ist in einem Stall.
Ja, die Anbindehaltung, ja.
Das ist auch ein Thema, mit dem wir uns beschäftigen müssen. Und auf der anderen Seite gibt es die Tiere, die wir als Haustiere betrachten, die oft auch nicht wirklich artgerecht gehalten werden, weil die halt dann überversorgt werden und viel zu gut gefüttert werden. Und da wird auch nicht alles immer ganz großartig gemacht.
Apropos Haustiere, da sind wir beim nächsten Thema, das wir auch schon mal zusammen hatten. Ein Haustier muss ja erstmal zu einem kommen. Und da gibt es ja diese illegalen Tiertransporte, wo Hunde und Katzen, aber auch Leguane, Alpakas oder mal ein Känguru aufgegriffen wurden, irgendwo auf der Autobahn, um sie zu Leuten, die sich selbst als Katzenliebhaber oder Hundeliebhaber definieren und halt ihr Tier von sonst woher aus irgendeiner Zucht bekommen. Und was passiert denn in so einem Fall, wenn wieder so ein illegaler Tiertransport aufgegriffen wird? Und warum ist das Ganze so problematisch?
Also zuallererst würde ich da mal an alle, die diesen Beitrag hören, appellieren, kauft keine Tiere übers Internet. Denn das sind oft Tiere, die krank sind, die nicht geimpft sind, die noch viel zu jung sind. Also man hat mit diesen Tieren wirklich nur Probleme und viele sterben unterwegs. Und das soll man auf gar keinen Fall machen. Auch wenn man das Gefühl hat, da kann ich mir ein paar Euro sparen, das ist keine gute Idee. Es wird aber immer wieder gemacht. Also an Parkplätzen werden Tiere übergeben. Und wenn so ein illegaler Transport aufgegriffen wird, dann sind normalerweise die Tierheime, die einschreiten und diese Tiere hochpäppeln, die Tiere impfen, für diese Tiere sorgen. Aber es gibt ja manchmal auch Exoten, Schlangen oder Reptilien, die aufgegriffen werden. Und die nehmen die Tierheime in der Regel nicht, weil sie dafür nicht eingerichtet sind. Da gibt es eine ganz tolle Organisation, das ist diese Reptilienauffangstation in München.
Ja, da war ich schon. Ja,
ich war da auch schon. Also eine ganz tolle Einrichtung, wo man auch Krokodile anschauen kann. Also man glaubt ja nicht, was Menschen alles an Tieren schmuggeln oder versuchen zu verkaufen.
Lebendigen Tieren wohlgemerkt.
Richtig,
ja.
Genau. Und diese Auffangstation, die kümmert sich da sehr darum, leidet natürlich immer unter Geldmangel, das ist völlig klar, aber es gibt tatsächlich durch Petitionen und durch viele Anträge auch von uns jetzt auch Geld von der Staatsregierung, die dürfen jetzt auch eine neue Unterkunft bauen im Landkreis. Das ist ganz großartig und ich erinnere mich noch, ich war da mal dort, zweimal schon als Gast und einmal habe ich mit einer, hat eine Schlange meine Aufmerksamkeit erregt und ich habe die dann auch tatsächlich in die Hand genommen und das war ein ganz tolles Erlebnis.
Ja.
Ich habe dann die Patenschaft für eine Schlange übernommen, eine Kornnatter, ich habe sie Horst genannt.
Oh schön, ich ahne weshalb.
Ja, ja, das ist schon ein paar Jahre her.
Ja, genau. Ja, ja. Aber nochmal, weil du sagtest, die Tierheime müssen sich dann um die Tiere kümmern. Faktisch ist es ja das Tierheim, das da am nächsten an der Autobahn liegt. Und es trifft ja fast immer die gleichen Tierheime wieder, die halt ihre Lage an der Autobahn haben und örtlich zuständig sind, dann auf einmal mit 30 jungen Welpen beglückt werden, überhaupt nicht wissen, was sie tun sollen, oder?
Ja, richtig. Die Tierheime sind dann oft überfordert, weil sie dafür auch kein Budget haben. Also die Tierheime finanzieren sich ja oft über Spenden oder die Kommunen leisten einen kleinen Beitrag dazu, aber es reicht natürlich hinten und vorne nicht. Ja. Vor allen Dingen kann man da vorwiegend den Betrieb finanzieren, aber wenn was zu reparieren ist oder ein neues Gebäude gebaut werden muss, da reicht es hinten und vorne nicht. Darum haben wir ja, also seit ich denken kann, stellen wir die Anträge, dass es vom Freistaat Bayern dafür Investitionszuschüsse gibt, damit man auch mal was reparieren kann in so einem Tierheim oder dass man halt mal für, man nennt das so Großlagen, also wenn man zum Beispiel ein Haus ausräumt, wo 100 Katzen oder 50 Hunde drin sind.
In schlechten Zustand dann oft.
Meistens in einem schlechten Zustand, dass man die unterstützt, dass es dafür auch Geld gibt. Es ist, also bei Investitionen ist ein bisschen was geflossen, aber es war sehr wenig und die Tierheime helfen sich dann untereinander aus. Also wenn ich dann mal 100 Katzen habe, die kann ein Tierheim gar nicht unterbringen. Die helfen sich gegenseitig aus und es ist eine ganz große Solidarität zwischen den Tierheimen. Und ich finde das großartig, was da geleistet wird. Ich habe da immer an Weihnachten schon was hingespendet, aber es reicht natürlich hinten und vorne nicht im Vergleich zu dem, was die bräuchten.
Ja, ich kenne sie, war auch bei den Tierheimen bei uns in der Region schon vor Ort, die auch mit solchen Welpentransporten dann schon unfreiwilligerweise beglückt wurden und die dann eben auch gesagt haben, dass die Telefone heiß laufen an dem ersten, aber die müssen ja ab sofort versorgen. Ist ja nicht so, ihr kriegt dann in 3 Tagen mal so und so viele, wir hatten da Zeit für eine Schicht, sondern da ruft die Polizei an und sagt, wir sind gerade auf dem Weg zu euch.
Ne? Und haben und dann muss es schnell gehen und das ist eigentlich großartig, muss ich sagen, dass das bei uns immer noch so funktioniert, weil die Leute, die dort arbeiten, ja oft auch unentgeltlich oder für sehr wenig Geld einfach die Tiere lieben und sagen, wenn ich es nicht tue, tut es kein anderer. Und darum finde ich das großartig. Also wir haben ja viel gutes ehrenamtliches Engagement in Bayern, aber gerade was die Tiere angeht, da wird wirklich sehr viel geleistet.
Apropos Tiere, es gibt auch Tiere, die man nicht so liebt. Da gibt es eine Geschichte, habe ich gelesen über dich, die müssen wir unseren Leser, Hörerinnen und Hörern mal vorstellen. Und zwar geht es da um Kakerlaken. Da bist du nachts mit der Taschenlampe durch die Gegend gelaufen und hast innerhalb kürzester Zeit ganz viele Kakerlaken gesehen auf dem Grundstück einer Bürgerin, die nicht mehr aus und ein wusste und sich an dich gewandt hat. Erzähl doch mal die Story.
Ja, das war eine ganz seltsame Geschichte. Das war im Landkreis Passau eine Frau, die sich an mich gewandt hat. Und das passiert ja allen Abgeordneten immer wieder, dass man so Bürgeranfragen kriegt und mit dem Tenor, naja, mir hilft irgendwie keiner und die Behörde hilft mir auch nicht. Und sie hätte sehr viele Kakerlaken im Haus und auf dem Grundstück, aber die Behörde würde ihr das nicht glauben. Dann haben wir gedacht, naja, Kakerlaken habe ich jetzt auch noch nicht oft gesehen, gerade nicht in Niederbayern auf irgendeinem Betrieb. Und dann bin ich hingefahren und dann hat die Frau gesagt, da musst du jetzt aber schon bleiben, bis es dunkel ist, weil sonst siehst du die nicht. Und dann waren wir noch draußen, haben ein Brotzeit gemacht und als es dann dunkel geworden ist, das war Sommer, also sehr spät, sind wir mit der Taschenlampe rumgegangen und dann, die Frau hatte ja den Verdacht, dass ein Betrieb in der Nähe, der Tierfutter herstellt und Schlachtabfälle verarbeitet, dass da die Quelle war. Und da sind wir dann hingegangen und tatsächlich sind die dann aus allen Ritzen aus dem Straßengraben rausgekommen und das waren hunderte von Kakerlaken. Also es, wenn man diesen Anblick nicht gewohnt ist, also es ist wirklich grauselig. Und auch im benachbarten Bauernhof sind sie rumgelaufen. Und ich habe das dann bestätigt und habe zumindest der Behörde, der zuständigen Behörde, Bescheid gesagt, dass ich das bestätigen kann, dass die Frau jetzt tatsächlich Kakerlaken hat. Und sie sollen doch mal kommen und nachschauen. Und es hat sehr lange gedauert, bis die Behörde sich dann tatsächlich bewegt hat. Und ich habe dann Antwort bekommen, ja, wir waren schon dort und wir haben nichts gefunden.
Und ja, klar, wenn die tagsüber hinkommen.
Das war reine Einbildung von dieser Frau. Und, und dann habe ich gefragt, wann war der denn dort? Ja, das war irgendwann im Januar um die Mittagszeit.
Ja.
Ja, klar, also im Winter siehst du den nicht, weil die Münder sich irgendwo verkriechen. Und im Sommer, wenn es warm ist, auch nur, wenn es Nacht ist. Und da habe ich wirklich viele Anfragen und Briefe geschrieben. Und letztendlich hat aber dann nur eines geholfen, nämlich, dass dieser Betrieb ausgesiedelt ist und sich irgendwo anders angesiedelt hat. Dann war das relativ schnell zu Ende, aber den Kampf dieser Frau über, ich glaube, 6 oder 7 Jahre, sogar mit einem Gerichtsurteil, mit Behörden, die gesagt haben, naja, du wirst schon selber schuld sein, wenn du Kakerlaken hast, dann musst du selber damit fertig werden. ja. und niemand anerkannt ja, ja. hat, ja. dass es da wirklich eine Quelle dafür gab. Ich habe mir sehr leid getan, weil das einfach, so willst du nicht leben. Nee. Sie hat dann auch alle Ritzen abgedeckt gehabt, sie hat alle Türen, alle Fenster mit Doppelklebeband ja. ausgeklebt und hat dann in der Früh immer die toten Kakerlaken abgesammelt. Ja. Also so will kein Mensch leben. Nee.
Und du wirst ja auch panisch, weil du schon weißt, dass die wieder kommen. Und
naja, sie hat gesagt, sie hatte ne? immer Angst, die Tür aufzumachen.
Ja, ja. Boah, nee. Aber das zeigt, also du mit Taschenlampe nachts auf Kakerlakensuche, das zeigt, dass Abgeordnete durchaus an spannenden Terminen unterwegs sind, um mit Bürgern direkt zu kommunizieren und denen direkt zu helfen. Und das ist ja auch so ein bisschen Hintergrund dieses Podcasts, den ich mache, eben um zu zeigen, dass man tatsächlich die Welt besser machen kann, also in Einzelfällen genauso wie im größeren Maßstab und dass man sich für seine Mitmenschen einsetzen kann. Ich habe ja in der ersten Staffel hatte ich lauter Leute aus dem kirchlichen Umfeld interviewt, zum Beispiel Pater Jörg Alt von den Jesuiten, der sich schon vor Jahrzehnten für ein Verbot von Landminen eingesetzt hat und heute für die Themen Klimaschutz und Rettung von Lebensmitteln steht. Oder ich habe Pfarrer Burkhard Rose in der ersten Staffel interviewt, der hat einem jungen Mann Kirchenasyl gewährt. Und für die zweite Staffel habe ich jetzt eben meine grünen Kolleginnen und Kollegen in den Mittelpunkt gestellt. Und mir ist aufgefallen im Laufe der letzten Jahre, dass ich ja als sozialpolitische Sprecherin über kurz oder lang mit fast allen in Kontakt komme und letztlich auch die Themen Umweltschutz und Tierschutz ja auch sozialpolitische Themen sind. Thema Umweltschutz, nehmen wir mal das Thema Wasser. Wer bekommt es denn billig und wer zahlt dafür?
Das Thema Wasser hat uns ja gerade in den letzten Wochen massiv beschäftigt, weil Wasser ist bei uns nicht immer zur ausreichenden Menge da. Entweder es ist zu viel, dann haben wir Hochwasser oder Sturzfluten, oder es ist zu wenig, gerade im Sommer, wenn wir Dürren haben. Und gerade jetzt muss man halt feststellen, gerade im letzten Winter hat es ja auch zu wenig geschneit, dass unsere Grundwasserstände massiv abgesunken sind und fast in ganz Bayern zu wenig Wasser sich neu gebildet hat. Also das Grundwasser ist das Wasser, auf das wir zugreifen, um Trinkwasser daraus zu machen. Wenn wir Glück haben, braucht man es gar nicht aufbereiten, sondern man kann es einfach so trinken, wie man es findet. Mhm. Und je tiefer man gräbt, umso sauberer ist dieses Wasser. Und bei uns in Bayern ist es so, dass du dafür eine Genehmigung brauchst, zum Beispiel ein öffentlicher Wasserversorger, können Stadtwerke sein oder Zweckverbände, die bekommen dann eine Genehmigung, dass sie dieses Wasser fördern dürfen. Aber es kommen ja auch andere in Frage, zum Beispiel lebensmittelherstellende Betriebe oder Brauereien oder eben auch die Mineralwasserindustrie, die auch sehr gerne unser Tiefengrundwasser anzapft, auch zum Beispiel aus dem Grund, weil das bei uns nichts kostet.
Genau, also das muss man nochmal betonen. Also wenn die Mineralwasserindustrie Wasser kostenpflichtig verkauft, hat sie es vorher genommen, kostenlos. Also sie muss für die Förderung und so weiter bezahlen und für den technischen Betrieb und alles. Aber letztendlich die Ressource, die allen kostenlos zur Verfügung stellt, damit macht die Mineralwasserindustrie dann auch Geld.
Ja, genau so ist es. Und da muss man wirklich unterscheiden zwischen dem öffentlichen Wasserversorger, der ja den Auftrag hat, alle Bürgerinnen und Bürger zu versorgen, weil wenn ich einen Wasserhahn aufdrehe, dann muss bei uns gewährleistet sein, dass da gutes, trinkbares Wasser rauskommt. Und das wird ja auch so gemacht. Und die Wasserversorger haben da teilweise großen Aufwand, weil halt nicht mehr alles, was man an Wasser fördert, so in die Leitungen gepumpt werden kann. Da sind Pestizide drin, da ist Nitrat drin. Also man muss wirklich schauen, dass diese Grenzwerte alle unterschritten sind. Und dann bekomme ich das aber zu einem sehr günstigen Preis. Also ein Kubikmeter, 1000 Liter Wasser kosten bei uns zwischen 1 und 2 Euro. Und der Mineralwasserabfüller, der zahlt für dieses Wasser auch nichts, füllt es ab. Also natürlich muss er die Abfüllanlage bezahlen, die kriegt er nicht umsonst. Aber das Wasser, den Rohstoff, den kriegt er umsonst. Und jeder weiß, dass eine Flasche Mineralwasser wesentlich mehr kostet als das, was ich aus dem Wasserhahn trinke. Und oft ist das genau das gleiche Wasser.
Naja, und dann war ja auch jetzt kürzlich eine Diskussion direkt im Landtag dazu. Der Zugriff der Industrie auf unsere kostbarsten Trinkwasserreserven, der sollte ja noch einfacher gemacht werden, haben die Fraktionen von CSU und Freie Wähler im Bayerischen Landtag beantragt. Was war denn da genau los und was hast du da gemacht?
Also im Grunde genommen finde ich das einen richtigen Skandal. Wir haben das Landesentwicklungsprogramm diskutiert, wo kennt man vielleicht, dass irgendwelche zentralen Orte festgelegt werden oder Vorranggebiete für Bodenschatzabbau. Und unter anderem ging es um Moorschutz und um Wasserschutz. Und in diesen Beratungen zum LEP, heißt das ja abgekürzt, Landesentwicklungsprogramm, im federführenden Ausschuss, das ist der Wirtschaftsausschuss, waren ja sämtliche Anträge und der ganze Entwurf für das LEP bereits bekannt. Und es gab auch eine Verbändeanhörung, das heißt der Gemeindetag oder die öffentlichen Wasserversorger, Umweltverbände haben diesen Entwurf anschauen können und ihre Stellungnahmen abgeben. Dann hat man gemeint, naja, jetzt wissen wir ja, wie der Entwurf ausschaut. Und so kurz bevor dieses LEP behandelt worden ist, kamen noch, ich glaube, 7 Änderungsanträge von CSU und Freien Wählern. Und zwar so kurzfristig, dass man sie gar nicht mehr auf der Tagesordnung hatte, auf der ursprünglichen. Man hat das nachgeschoben. Und von diesen waren 3 dabei, die sich mit Wasser beschäftigt haben. Und unsere Mitglieder im Wirtschaftsausschuss haben das festgestellt und dann quasi mir weitergeschickt, schaut euch diese Anträge mal an. Und da war dann zum Beispiel bei diesen 3 Anträgen drin, zum einen, dass der Vorrang der öffentlichen Wasserversorgung gekippt wurde, sogar mit der Begründung, ja, öffentliche Wasserversorgung ist ja in Ordnung, aber es müssen ja auch kommerzielle Interessen bedient werden. Es hat ja auch der Mineralwasserabfüller Interesse an diesem Wasser, also man hat das quasi gleichgestellt. Das zweite war, dass man die Wasserschutzgebiete, die man ja bei uns dringend braucht und die sowieso so klein sind, nicht mehr dauerhaft schützen wollte. Das Wort dauerhaft wurde gestrichen. Und der dritte Punkt war, dass man keine Wasservorbehaltsgebiete ausweisen soll im LEP. Das heißt, ein Vorbehaltsgebiet schützt praktisch das Gebiet, unter dem das Wasser gefördert wird.
Genau.
Das heißt, das Wasser hätte hier einen höheren Schutz gehabt vor allen anderen Ansprüchen, zum Beispiel Straßenbau oder andere Nutzungen. Auch das wurde gestrichen. Also es waren eigentlich 3 Angriffe auf unsere Wasserversorgung. Und ich war fassungslos, wie man sowas, und zwar auch noch ohne, dass man es fast gemerkt hätte, in dieses LEP hineingeflickt hätte. Und dann haben wir auf die Barrikaden gegangen.
Erfolgreich.
Ja, zum Glück erfolgreich. Also das ist ja für uns als OppositionspolitikerInnen immer ganz schwierig, Erfolge vorzuweisen, weil unsere Anträge immer alle abgelehnt werden. Jetzt haben wir gerade Haushaltsberatungen, wir haben weiß ich nicht, 200 Änderungsanträge, die werden alle abgelehnt. Aber hier hatten wir tatsächlich Glück, zum Beispiel dadurch, dass wir Öffentlichkeit herstellen konnten. Im Ausschuss war es ja schon durch, im Wirtschaftsausschuss. Und normalerweise geht es dann quasi nur noch über den Verfassungsausschuss und dann ist es durch. Und ich habe aber als Vorsitzende vom Umweltausschuss diese Anträge genommen und zur Mitberatung angemeldet. Und habe ich genau diese Anträge nochmal im Umweltausschuss diskutieren lassen. Habe dann auch die öffentlichen Wasserversorger informiert, den Bayerischen Gemeindetag, und habe gesagt, schaut's mir, was da für Anträge plötzlich auf dem Tisch liegen. Die waren da total entsetzt. Die haben gesagt, was sind denn das für Anträge? Die kennen wir gar nicht, die waren doch gar nicht auf der Tagesordnung. Ich habe gesagt, ja, in der ursprünglichen nicht und der Nachtrag, den habt ihr nicht mehr bekommen. Die waren total entsetzt und haben dann ein Schreiben aufgesetzt, haben alle Abgeordneten angeschrieben. Also da war so richtig Musik drin und zwar so laut, dass es tatsächlich bis zum Söder vorgedrungen ist. Wir hatten ja Umweltausschusssitzung, da war der Bayerische Rundfunk da, Presse hat berichtet und durch diese große Öffentlichkeit ist ihnen dann doch mulmig geworden, zumindest dem Ministerpräsidenten. Sodass er schließlich diese 3 Änderungsanträge einkassiert hat und gesagt hat, die sind jetzt nicht mehr relevant. Und ich finde es schon interessant, mit welcher Wortwahl die Abgeordneten von CSU und Freien Wählern diese Anträge gerechtfertigt haben, denn ich kannte diese Argumentation. Ich kannte die Argumentation aus Veröffentlichungen der Mineralwasserindustrie.
Ja.
Da haben wir gedacht, entweder ihr habt es da abgeschrieben oder es hat euch jemand erzählt. Auf alle Fälle war das eine Umkehr der Interessensvertretung. Wir als Abgeordnete müssen ja für die bayerische Bevölkerung sprechen und nicht für einzelne Sparten und schon gleich nicht für irgendwelche wirtschaftlichen Interessen. Aber zum Glück ist es gut ausgegangen. Also diese 3 Änderungsanträge sind einkassiert worden.
Und ich finde, an dem Beispiel kann man auch ganz gut sehen, dass Politik, die in München gemacht wird, auch vor Ort relevant ist und auch wie wichtig Kommunikation ist. Man denkt sich ja von außen immer so, Abgeordnete reden den ganzen Tag miteinander oder reden mit anderen Abgeordneten oder mit was weiß ich wem alles. Aber zum Beispiel das Thema Wasserschutzgebiete ausweisen, das ist bei uns in Unterfranken ein riesiges Thema. Wir haben für die Stadt Würzburg im Wesentlichen zwei Quellen. An jeder hängen um die 60.000 Leute dran mit ihrem Trinkwasser. Und auf der einen Quelle soll Gips abgebaut werden unter dem Wasserschutzgebiet. Also dann gehst du durch den Trinkwasserkörper durch und hoffst, dass das Rohr halt nie platzt, weil sonst dann Trinkwasserquelle kaputt ist. Und obendrauf soll noch eine Deponie gemacht werden. Und das ist eins unserer wichtigsten Wasserquellen, die aber noch nicht durch ein Wasserschutzgebiet geschützt ist. Und genau dieser andere Antrag, den wir Wasserschutzgebiete ausweisen und so weiter, das hätte bei uns vor Ort richtig reinknallen können. Und daher, es zeigt aber auch, wie komplex Politik ist, dass sich manchmal in so kleinen Anträgen ein Potenzial dafür bietet, richtig viel Schaden anzurichten. Weil ich hätte jetzt bei uns auch nicht unbedingt die Angst, dass wir auf absehbare Zeit gar kein Trinkwasser mehr haben. Aber was ja dann passiert, ist, wenn du die Quelle nicht mehr nutzen kannst, dass du dann irgendwo über Fernleitungen Trinkwasser holst. Und dann ist es wieder das Sozialthema, weil wer bezahlt denn die Fernleitungen? Die Trinkwassernutzer, die Haushalte, die Bürger und Bürgerinnen. Da zahlt niemand von der Industrie mit, der die Wasserquellen da nicht ausreichend geschützt hat. Und von den Behörden zahlt auch keiner mit für die Fernwasserleitungen, die dann notwendig werden.
Also das ist, man muss ja abwägen, was ist wichtig für die Allgemeinheit und was ist wichtig zum Beispiel für die kommerziellen Interessen einzelner Betriebe. Und das kann nicht sein, dass man das Interesse einer großen Stadt an der öffentlichen Wasserversorgung hinten ansteht, weil ein einzelnes Unternehmen Profit erwirtschaften will. Das kann einfach nicht sein. Und wir haben das Problem leider in ganz Bayern, also die Ausweisung von Wasserschutzgebieten oder oft Ausweitung, also dass man es ein bisschen größer machen will, das dauert bei uns mindestens 10 Jahre. Und in Würzburg, das Beispiel kenne ich, da ist es ja 30 Jahre gelaufen.
30 Jahre, ja.
Und es ist nichts passiert. Da haben wir mal den Antrag gestellt, dass man diese Genehmigung von den Landratsämtern wegnimmt. Mhm. Und an die Bezirksregierungen weitergibt, weil die sind ein bisschen weiter weg von den großen Unternehmen und können vielleicht auch große Wasserschutzgebiete besser ausweisen, weil die sich teilweise über mehrere Landkreise erstrecken. Haben wir natürlich nicht durchgebracht, wie alle unsere Anträge, aber der Wasserschutz, das hat man jetzt auch gemerkt an dem großen Aufschrei der Bevölkerung, der Wasserschutz muss bei uns einfach Priorität haben. Söder hat jetzt ja angekündigt, er will einen runden Tisch machen, er will alle an einen Tisch holen, die Interesse am Wasser haben. Er will den Wassersend einführen, damit das Wasser endlich bei uns auch was kostet.
Aber nicht jetzt, sondern erst irgendwann.
Hat er aber schon vor mindestens einem Jahr versprochen und in dieser Legislatur will er es trotzdem nicht mehr machen.
21 war das schon, ja.
Also außer Versprechungen ist noch nichts passiert und da müssen wir Grüne aufpassen und das tun wir auch, weil wir unser Wasser schützen müssen, denn was passiert denn, wenn ein großer Grundwasserkörper plötzlich verunreinigt ist, weil so ein Betrieb durchgebohrt hat und ich den kontaminiere und darf ihn nicht mehr hernehmen zur Trinkwassergewinnung? Das darf einfach nicht sein. Und da müssen wir wirklich aufpassen. Und da sind wir Grüne allerdings auch wirklich sehr dahinterher, weil das unser Lebensmittel Nummer eins ist. Das dürfen wir nicht kaputt machen.
Und Wasser ist ja auch nicht nur das Wasser unter der Erde, sondern Wasser ist ja auch das Wasser über der Erde. Also dieser sperrige Name Wasserrahmenrichtlinie, den kennen ja inzwischen auch schon ganz viele, weil darum geht's um den Schutz von Oberflächengewässern. Und wie sieht's denn da aus? Also Oberflächengewässer, ich habe dann immer so das Bild vom Kopf von dem schönen gurgelnden Bach auf der Wiese, schöne Natur draußen, Schmetterlinge auf der Wiese dazu. Ne? Wie sieht es denn so für die Mehrheit unserer Bäche aus?
Ja, das ist vielleicht noch eine Vorstellung, Kerstin, aus deiner Kindheit oder von irgendwelchen Filmen von Naturräumen, die nicht so stark beeinträchtigt sind wie unsere. Es sieht nicht wirklich gut aus. Du hast ja die Wasserrahmenrichtlinie angesprochen, die wurde als eine europäische Richtlinie, die besagt, dass man alle Gewässer, und zwar auch Grundwasser, aber auch Oberflächenwässer, Flüsse und Seen in einen guten ökologischen Zustand überführen muss. Wenn ich dich jetzt frage, wann diese Richtlinie erlassen worden ist, wirst du staunen. Es war 2000, ist jetzt 23 Jahre her.
Aber die sind ein paar Mal verlängert worden dazwischen drin.
Ja,
ne?
Man hatte 2000 gesagt, naja, wir setzen euch eine lange Frist, 15 Jahre. Bis 2015 müsst ihr das erreicht haben und die Bundesrepublik Deutschland hat sich dazu auch verpflichtet. Dann hat man 2015 nachgeschaut, ja, wie weit seid ihr denn? Tja, Katastrophe, überhaupt nichts passiert oder nur sehr wenig. Und jetzt wird dieser Zeitraum immer wieder verlängert, immer in so 7-Jahres-Schritten.
Ja.
Und jetzt sind wir 2023 und der nächste Punkt, wo wir diesen guten Zustand erreichen müssten, ist 2027. Aber da sagt die Staatsregierung schon, naja, das schafft man sowieso nicht. Also wir peilen dann irgendwie 2035 an und dann schauen wir weiter. Also da passiert viel, viel zu wenig und das ist eigentlich auch ein Skandal, dass man quasi ein internationales Abkommen unterschreibt und sagt, wir verpflichten uns, letztendlich aber nichts dazu macht und immer wenn man feststellt, naja, jetzt ist wieder nichts passiert, dann wieder diese Frist verlängert. Eins ist ja zum Glück schon passiert, nämlich durch das Volksbegehren die Bienen haben wir die Gewässerrandstreifen endlich durchgebracht. Das ist ja ein grüner Antrag, seit ich denken kann.
Und das schon ganz schön lange.
Den alle anderen Bundesländern schon haben, nur Bayern nicht. Nur freiwillig, aber wir wissen ja, wenn was freiwillig ist, der eine macht es und 100 andere machen es nicht, sodass wir unsere Oberflächengewässer, die Flüsse, die Bäche einfach nicht richtig schützen konnten, weil zum Beispiel in der Landwirtschaft halt dann genau bis dahin geackert wird, bis es halt nicht mehr weitergeht, bevor der Landwirt noch in den Bach reinfällt. Und durch das Volksbegehren haben wir zumindest auf beiden Seiten jetzt 5 Meter Schutzzone, wo nicht mehr bewirtschaftet werden kann, also nicht mehr ackerbaulich bewirtschaftet werden kann. Das hilft natürlich den Bächen schon, weil dann nicht mehr so viel Sediment eingetragen wird, was ja wieder für die Fische gut ist, weil sonst könnten die Fische ihre Eier nicht mehr legen, weil die nicht in den Schlamm legen, dann gehen die kaputt. Also es passiert schon ein bisschen was, aber es ist viel zu langsam. Also für uns ist es einfach viel, viel zu langsam. Wir wollen ein Auenrenaturierungsprogramm, wir wollen ein Moorrenaturierungsprogramm. Unsere Moore gehen kaputt. Und es gibt immer so Lippenbekenntnisse, machen wir schon, wir kümmern uns und letztendlich passiert viel zu wenig.
Ja, und wenn ich so überlege, die da, wo man Bäche renaturiert, also oft sind sie ja verrohrt und unter der Erde und in vielen Dörfern siehst du überhaupt nicht mehr, dass es da mal früher einen Bach gegeben hat. Aber dabei, wenn man geschichtlich guckt, ist bestimmt irgendwo im Ort ein Haus, wo früher die Quelle war. Da haben wir tatsächlich eine kleine Kapelle gebaut bei uns in Könnach, da wo früher die Quelle war. Aber das ist ja alles zugerohrt und jeder hat Wasser aus dem Hahn.
Das ist ja nett, man kann das manchmal aufmachen.
Ja,
wenn
genau.
ein Bachlauf unter einer Siedlung ist, macht man das auf. In Freising weiß ich ein Beispiel. Und was das gleich für Lebensqualität gibt, das ist ganz toll.
Ja, weil gerade in diesen, auch bei uns ist ja auch extrem trocken und wenn du irgendwo Wasser hast, allein dieses bisschen Luft um das Wasser herum ist so viel frischer und dann eine Treppe da oder eine Sitzbank in der Nähe, das macht für einen Ort so einen schönen Aufenthaltsort, aber das muss man halt erst wieder machen. Aber wenn das gemacht ist oder am Rand vom Ort der gerade Bach einfach wieder renaturiert wird und wieder ein bisschen mäandern kann, so ein Wort, das kennt man ja schon kaum noch, also so ein bisschen um die Ecken fließen kann, dann wollen die Leute das ja auch und sehen ja auch den Gewinn, den sie von einer intakten Oberflächenwasserstruktur haben, von Bächen und von Flüssen. Aber irgendwie das umzusetzen, ist echt zäh.
Ja, wobei man sagen muss, dass ja auch der Mensch was davon hat. Oft hört man ja dann, naja, das ist jetzt irgendwie Umweltschutz, Naturschutz, was geht das mich was an? Aber ich als Mensch profitiere auch davon. Erstens, habe ich eine gesündere Umwelt und zweitens habe ich da sehr viel, also da habe ich da Erholung, wo ich an so einem Bachlauf entlang spazieren gehen kann. Das ist einfach wunderbar, da hilft mir nichts, da kann ich ja auf dem Supermarktparkplatz auch hin und her gehen, aber das wird nicht den ähnlichen Effekt haben. Also dass die Menschen verstehen, dass das auch für sie gut ist, da braucht es glaube ich noch ein bisschen.
Ja, ich merke das auch übrigens beim Thema Wald immer wieder, also so, wenn man sich mal angewöhnt, in verschiedene Wälder zu gehen, also auch in der Region, einfach verschiedene Gemeindewälder oder ein bisschen Staatswald oder Privatwald, da sieht man totale Unterschiede. Das eine sind die Wirtschaftswälder und das andere sind die schönen Wälder. Allein schon die Art, wie sind die Wege drin angelegt? Sind es gerade rückgegassen, damit das Holz rausgeholt werden kann? Oder sind es schöne kleine Wanderwege? Und spannend fand ich bei uns, wir sind ja in der Region in Unterfranken, wo es eigentlich einen Prozessionsspinner gibt. Wenn du den den Boden bedeckst und die Temperatur am Boden ein bisschen runterkriegst, ist das oft die Schwelle, wo der Eichenprozessionsspinner sich entweder entwickelt oder eben nicht mehr entwickelt. Und der ist ja total gefährlich für Gesundheit der Menschen, wenn sie das einatmen. Und da ist die Art, wie du den Wald machst, macht einen totalen Unterschied für die Gesundheit der Leute, die da direkt in der Umgebung wohnen.
Ja, und wir haben ja das Betretungsrecht der freien Natur. Das heißt, jeder darf ja in den Wald gehen, jeder darf ja Pilze sammeln im Herbst. Ja. Und da merkt man natürlich total, wie groß die Unterschiede sind zwischen Mischwäldern zum Beispiel und reinen Fichtenwäldern. Wobei ich glaube, mit dem Klimawandel wird es mit den reinen Fichtenwäldern, also in Unterfranken mit Sicherheit, aber auch bei uns in Niederbayern, der Vergangenheit angehören. Man muss wirklich schauen, dass man die Wälder umbaut in Mischwälder, wo man auch Laubbäume hineinpflanzt. Wobei das manchmal schon schwierig ist, weil es zu trocken ist, damit die anwachsen können. Weil das ist ein Riesenunterschied, ob ich in einen Wald gehe, wo Buchen und Eichen stehen. Das ist ein ganz anderes Lebensgefühl.
Ja, wir haben ja in Unterfranken zum Teil den Steigerwald, also mit ganz schönen alten Buchen, toller Wald. Und dann haben wir auch Schwarzkiefern in Leinach, eines der größten Schwarzkiefern-Gebiete. Und die sind vor ein paar Jahren wirklich reihenweise eingegangen, alle eingegangen. Und da gehe ich ab und zu mal hin, einfach nur um zu gucken, wie sich das so entwickelt. Und was ich sehr spannend fand, ist, diese Schwarzkiefern sind in der Trockenheit einfach eingegangen. Und was jetzt kommt, sind zum Teil Walnüsse, Walnussbäume, weil einfach auf einmal so viel Licht reinkommt, dass ein Walnussbaum, der ja viel Licht braucht und viel Platz, das ist ja kein Waldbaum, das ist eigentlich ein Baum für eine Wiese irgendwo, ne? Und auf einmal kommen Walnussbäume hoch, weil da gab es halt auch ein paar Mal irgendwo in der Region und die Eichhörnchen haben irgendwo die Walnüsse verbuddelt und auf einmal kommen die hoch, weil die so viel Licht haben. Das ist einerseits erschreckend, weil halt die Kiefern so kaputt sind. Andererseits ist es schon irgendwo, es wandelt sich, das ist gut, dass Natur sich auch irgendwo anpassen kann, aber es hat halt nichts mehr mit Wald zu tun. Du wirst keinen Walnussbaumwald bekommen, ne? Also das ist schon was, wo einem schon Angst und Bange werden kann, wie geht es denn weiter?
Ja, aber unsere Umgebung wird sich einfach ändern. Da kann man nicht, den Status quo kann man nicht festschreiben und sagen, so muss das jetzt für immer bleiben. Es wird sich ändern, wird sich manches auch zum Besseren ändern, weil in so einem Fichtenwald ist es jetzt nicht so schön, zum Spazieren zu gehen. Und es ist ja schön, dass die Tiere uns helfen, dass die Eichhörnchen die Walnüsse aussehen, dass die Eichelhäher.
Dass die Biber die Landschaften verändern.
Dass die Eichelhäher die Eichen pflanzen, dass die Biber die Landschaft verändern und auch für mehr Wasser in der Landschaft sorgen. Also der Biber ist ein ganz großartiger Landschaftsbauer, wo man ihn lässt, hinterlässt ja eine Landschaft, die das Wasser zurückhält, wo die Pflanzen wieder was davon haben. Aber wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass sich unsere Umgebung ändert. Und ich finde auch nicht, dass man da so viel jammern muss, sondern man muss diese Chancen auch ergreifen und sagen, naja, es wird sich was ändern, dann tun wir unseren Teil dazu, dass sich hier andere Pflanzen bei uns ansiedeln, weil es wird so kommen. Mhm. Und wenn wir nichts tun, die Natur wird sich schon irgendwie selber helfen.
Also
oft wäre es sogar besser ohne den Eingriff des Menschen.
Ja, aber wir sind dicht besiedeltes Land, das ist schwierig, ja. Ich habe zum Schluss noch eine Frage an dich, und zwar, gibt es bei dir in der Region, in Niederbayern oder woanders in Bayern, einen Bach oder einen Ort draußen oder einen Wanderweg oder eine renaturierte Fläche, wo du dich so richtig wohlfühlst, wo du unseren Hörern sagst, Mensch, da müsst ihr hin?
Ich will jetzt keine touristischen Tipps abgeben. Ich bin immer gerne im Bayerischen Wald. Das ist einfach ein ganz tolles Gebiet, wo man immer wunderbar wandern kann. Aber wo ich gerne bin und wo ich auch nicht hinfahren muss, das ist bei mir in meiner Heimatgemeinde in Kumhausen, das ist Landkreis Landshut. Da haben wir einen Bach, der heißt Rossbach. Den haben wir an einigen Stellen wirklich renaturiert. Da gab es so Abstürze, wo die Fische nicht hochgekommen sind. Das haben wir mit großen Steinen ausgelegt, sodass die da so langsam runterplätschern kann, dieser Bach. Was toll ist, wenn die Menschen mit den Kindern da spazieren gehen, weil die Kinder dann in dem Wasser herumplanschen. Das ist ganz toll. Das gab es früher, als meine Kinder klein waren, leider nicht. Und wir haben an dem Bach entlang einen Naturerlebnispfad durchgesetzt im Gemeinderat. Das war einer meiner Erfolge im Gemeinderat. Und da gibt es auch einige Bänke, wo man sich hinsetzen kann. Da ist die Straße ein bisschen weiter weg. Also kann man sich richtig gut erholen. Und jetzt haben wir beschlossen, dass wir da eine kleine Kneippanlage hineinbauen.
Auch schön.
Und also das ist jetzt quasi von mir zu Hause zu Fuß 10 Minuten weg, kann ich mit dem Fahrrad oder zu Fuß hingehen und kann mich da wirklich ganz in der Nähe erholen und kann schauen, was da für Fische drin schwimmen. Und dieses Jahr wird die Kneippanlage gebaut, da freue ich mich schon. Da passiert jetzt tatsächlich was und ich freue mich auch, wenn die Leute das annehmen. Und da sind sehr viele unterwegs mittlerweile, weil so viele tolle Naherholungsgebiete haben wir da nicht. Also wenn ein bisschen was angeboten wird, dann sind die Leute alle da und freuen sich.
Ja, und das ist ein super Schlusssatz auch. Und ich muss da gerade jetzt nochmal an den Podcast denken, den ich mit Johannes Becher gemacht habe, weil er hat auch gesagt, die schönsten Plätze sind die, die ganz eng in der Nähe sind, weil da triffst du dann auch noch die Leute, die du kennst und kannst dann mit anderen auch noch ratschen und man muss nicht immer so weit, man kann einfach im eigenen Landkreis gucken, wo es schöne Ecken gibt, genauso wie du das jetzt an dem Bach beschrieben hast.
Genau, und die gibt es ja auch. Ja. Muss man bloß mit offenen Augen durch die Landschaft gehen.
Also Rosi, ganz herzlichen Dank für das Gespräch, hat mir super viel Spaß gemacht. Dankeschön und ich glaube, unsere Hörer werden es honorieren und den Podcast ganz oft runterladen. Dankeschön.
Ja, vielen Dank, hat mir auch Spaß gemacht.
Eine Produktion von Mimimi Media.